Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des ZFL, Bücher im Gespräch. Wir wollen sprechen über einen Band, der in diesem Jahr erschienen ist, Wissensgeschichte des Verhaltens, interdisziplinäre Perspektiven. Das ist ein sehr dickes Buch von knapp 650 Seiten mit ungefähr 30 Beiträgen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus sehr verschiedenen Disziplinen. Und herausgegeben wurde dieser Band von Sophia Gräfe und mir, Georg Töpfer. Wir sitzen hier zusammen und wollen über den Band, die Idee und die Konzeption des Bandes, die Fragen, die sich daraus ergeben haben und die uns geleitet haben in der Vorbereitung, darüber wollen wir sprechen. Wir wollen das jetzt nicht so gestalten, dass der oder die eine Fragen stellt und der oder die jeweils andere diese Fragen beantwortet, sondern wir wollen uns gegenseitig befragen, weil wir das Ganze eben auch gemeinsam konzipiert haben und gemeinsam herausgegeben haben. Und dazu möchte ich mich nur ganz kurz vorstellen. Georg Töpfer, Biologe und Philosoph. Ich bin seit über 10 Jahren am ZFL und leite zusammen mit meiner Kollegin Eva Axer den Programmbereich Lebenswissen am ZFL. Die erste Frage betrifft jetzt die Konzeption des Buches. Warum eigentlich eine Wissensgeschichte des Verhaltens? Was war die leitende Idee? Warum Verhalten? Wie sind wir dazu eigentlich gekommen, Sophia?
Ja, vielen Dank dir, Georg. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf. Ja, warum Verhalten? Es handelt sich eigentlich um ein Wunschbuch von mir. Ich bin Medien- und Kulturwissenschaftlerin. Ich habe meinen Forschungsbereich in der kulturwissenschaftlichen Wissenschaftsforschung. Und ich habe mich da herumgetrieben in biologischen Archiven, habe mir besonders die 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts angeschaut und sah dort einen riesigen Aufwand von Protagonistinnen und Protagonisten der Zeit, dem Verhalten eine Form zu geben, Bilder für Verhalten zu finden. Und im Jahr 2019 durfte ich bei dir hier im Bereich Lebenswissen zu Gast sein. Und wir haben uns dann gemeinsam auf die Suche begeben nach einem interdisziplinären Antwort darauf, wie eigentlich dieses Verhalten, was mich in diesen biologischen Archiven so fasziniert hat, zu historisieren wäre und welche Disziplinen da eigentlich mitsprechen möchten, wenn man versuchen würde, eine interdisziplinäre Wissensgeschichte des Verhaltens zu schreiben. Und was dann spannend war, besonders hier am ZFL, dieses Buchprojekt umzusetzen, ist, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die vielleicht noch nicht im Konkreten zum Verhalten geforscht haben, aber auch zu den Lebenslehren und Lebenswissen. Und da wollte ich gleich mal zurückfragen, Georg, wir haben ein Buch über das Verhalten gemacht, ein Sammelband. Uns ging es da aber nicht um das Benehmen, oder doch?
Nein, es ging nicht nur um das Benehmen. Es ging auch um Benehmen, wobei man sich natürlich auch wieder fragen kann, was ist eigentlich Benehmen? Also bei Verhalten ist es ja so, dass es zunächst ein Ausdruck der Alltagssprache ist. Es ist ein Begriff, mit dem wir uns selbst charakterisieren, mit dem wir andere beschreiben und bewerten. Ein Verhalten kann tadellos sein oder unangemessen. Es kann erklärlich sein oder unverständlich. Oder etwas verhält sich typisch oder außergewöhnlich. Es geht bei dem Verhalten also häufig um die Kontrolle und Kontrollierbarkeit von etwas. Das lässt sich auch an der Etymologie des Wortes festmachen. Das Wort stammt von dem mittelhochdeutschen Verb verhalten ab, was so viel heißt wie zurückhalten, hemmen, unterdrücken und ist eine Negation von Ableitungen der indogermanischen Wurzel kel, die so viel bedeutet wie treiben und sich auf das Lärmen, auf das mit Lärmen verbundene Treiben von Vieh bezog. Und die reflexive Form sich verhalten hatte eben die frühe Bedeutung sich zurückhalten, um auf andere eingehen zu können. Es war also eine Art der Selbstkontrolle. Es stand im Kontext der Zivilisierung und Selbstdisziplinierung. Und das Interessante und Zentrale an dieser Kategorie des Verhaltens ist, dass es sich auf Äußerliches bezieht, auf äußerlich Sichtbare, die Konformität oder Regeln des Benehmens oder des eben sich Äußerns betrifft. Und diese Äußerlichkeit war nun in vielen sozialen, politischen und wissenschaftlichen Kontexten von Bedeutung, dass eben etwas Äußerliches, unabhängig von inneren Bedingungskontexten, Faktoren zum Gegenstand gemacht werden konnte. Da lässt sich jetzt viel zu sagen, aber ich lasse es, glaube ich, erstmal dabei.
Also du würdest sagen, das Benehmen steckt doch im Verhalten auch.
Ja, ich würde sagen, das steckt da drin. Überhaupt ist es interessant, dass in diesen Begriffen häufig etwas transportiert wird, was wir selbst vergessen haben. Begriffe transportieren Erinnerungen an Ereignisse, die wir selbst vergessen haben, sagt Ian Hacking in einem berühmten Zitat. Und so ist es bei dem Verhalten eigentlich auch, weil wir ja vielleicht zunächst denken an, naja, das ist was ganz irgendwie Unproblematisches und beschreibt einfach nur, wie sich eben etwas darstellt und Aktivitäten entfaltet. Aber was eben im Verhalten auch immer drin ist, ist eine gewisse Normierung. Und man kann es rückführen auch auf höfische Gepflogenheiten, auf moderne Rechtsordnungen, also auf Normierungsformen, in denen ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Äußerungsformen als erwünscht und andere als problematisch angesehen worden. Und das entfaltet sich dann auch in Gesundheits-, Familien- oder Verkehrspolitik. Da ist eben ein bestimmtes Verhalten im Verkehr gewünscht und anderes Verhalten wird abgelehnt. Also eine Normierungsform von Verhalten, eine Beschreibungskategorie, die auch Normen mit beinhaltet. Und das war dann eben auch für die Konstitutionsphase der Ethologie von Bedeutung, weil auch in der Ethologie der biologischen Verhaltenswissenschaft es eben um Verhalten als typische Erscheinungsform von bestimmten Tierarten geht, in denen das Verhalten der Tiere als etwas, das Kontrolle über andere Artgenossen ausübt und auch über die eigenen Äußerungsformen sich erstreckt. Also auch diese Normierung der arttypischen Verhaltensformen ist etwas, was in dem Begriff des Verhaltens mittransportiert ist.
Vielleicht können wir später auch nochmal auf den politischen Gehalt dessen, was du gerade erklärt hast, zurückkommen. Aber was ich jetzt kurz nochmal ansprechen möchte, ist die Gesamtanlage des Buches oder die grundsätzliche Fragerichtung. Wir haben ja einen Sammelband zusammengestellt, der versucht, aus einer Metaperspektive unterschiedliche historische Schauplätze, aber auch unterschiedliche Disziplinen nach ihren Verhaltenskonzepten zu befragen. Und in dem Zuge würde mich interessieren, ob dieses Buchprojekt, wie sich das zum weiteren Feld der Begriffsgeschichte verhält. Das ist ja auch ein Vorhaben, was hier am ZFL in mehreren Stellen verfolgt wurde. Nimmt unser Band eine interdisziplinäre Begriffsgeschichte vor oder geht es um doch vielleicht was anderes?
Ja, ich würde sagen, der Band hat Elemente von Begriffsgeschichten, ist aber doch eigentlich etwas ganz anderes. Also ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich schon einmal eine Begriffsgeschichte von Verhalten geschrieben habe im Rahmen eines historischen Wörterbuchs der Biologie. Das war tatsächlich eine disziplinäre, auf den Begriff des Verhaltens konzentrierte Begriffsgeschichte innerhalb der Biologie eben. Es ging um die Frage, wann kam dieser Begriff auf, wann wurde er zum biologischen Terminus und wann hat sich eine ganze Subdisziplin der Biologie um diesen Begriff herum geformt, sodass eine eigene Forschungsrichtung innerhalb der Biologie, eben die Verhaltenswissenschaft, entstanden ist. Das ist jetzt hier etwas anders und es ist auch so, dass wenn man eine disziplinäre Begriffsgeschichte schreibt, früher oder später interdisziplinäre Fragen in den Blick geraten, notwendigerweise, weil eben Begriffe wandern, weil sie sich nicht nur in einer Disziplin entfalten, sondern aus anderen Kontexten stammen können oder angereichert werden durch Bedeutungsaspekte, die aus anderen Kontexten herübergezogen werden. Und bei uns jetzt speziell in diesem Band, in dem es um interdisziplinäre Perspektiven geht, ist das eben systematisch gemacht worden. Diese Anreicherung des Begriffes und die Konzipierung eines Feldes, was dann Verhalten als zentrale Kategorie hat, in dem zwar dieser Begriff irgendwie im Zentrum steht, aber im Grunde geht es doch um eher sachlich begründete Perspektiven. Also nicht, wir sind nicht den Begriffsnamen in verschiedenen Feldern nachgegangen, sondern die Autorinnen und Autoren behandeln Themen, die zu tun haben mit äußerlichen Verhaltensformen, also mit Äußerungsformen von Lebewesen, die als Verhalten beschrieben werden können, in sehr unterschiedlichen Bereichen. Und das ist, würde ich sagen, nicht mehr im engeren Sinne begriffsorientiert, sondern es ist eigentlich geleitet an der thematischen Einheit dieses komplexes Verhalten.
Ich nehme jetzt mal unser Buch hier in die Hand. Also es, du hattest schon zu Beginn gesagt, es ist ziemlich dick. Also wenn ich den Rücken umfasse, passt er genau in meine Hand. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Wissensgeschichte des Verhaltens in 9 Sektionen zu unterteilen und jeder dieser Sektionen mit 2, 3 Aufsätzen ist eine kleine Einführung vorangestellt Und da schreiben dann halt Autoren und Autoren aus dem Bereich der Philosophie, aus der Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Kulturwissenschaft, ja, über solche Themen wie die Biologie des Verhaltens, Kybernetik und Verhalten, Politiken des Verhaltens, aber auch Big Data und Verhalten. Und das war für uns sehr spannend, dass wir, wenn wir sozusagen erinnern, wie das die einzelnen Autoren zu uns gekommen sind, nicht nur zu zweit Wünsche geäußert haben, von wem wir eigentlich etwas lernen wollen über historische Verhaltenskonzepte und ihre Zeitgeschichte, sondern eigentlich auch Kolleginnen und Kollegen beauftragt haben, mit Auftragstexten Einführungen zu schreiben zu Wissensfeldern, von denen wir beide dachten, da steckt sehr viel drin, wie zum Beispiel die Ökonomie und das Verhalten, eine ganz tolle Einführung von Rüdiger Graf, wo wir aber erstmal nur ein Gefühl für das Thema hatten und Expertise woanders sahen. Das heißt, dieser Sammelband ist eigentlich wie so eine Art Fernsehserie mit verschiedenen Regisseuren oder eine Ausstellung mit verschiedenen Kapiteln, die gewandert ist, sodass der Sammelband für uns eigentlich die Gelegenheit war, nicht nur eine tiefe Recherche zu gehen, sondern sehr von der Expertise von anderen Expertinnen und Experten zu profitieren. Das Spannende ist, dass die einzelnen Sektionen, so klar sie in ihren Themen umrissen sind, starke Überschneidungsbereiche haben. Du hast vorhin schon die Normativität von Verhaltenskonzepten angesprochen, aber auch sowas wie der politische Gehalt oder das Politische von Verhaltenswissen taucht doch immer wieder auf. Und das war ganz spannend zu sehen, dass dieser Band, so klar er strukturiert ist, auch als Gesamtwerk sehr gut funktioniert. Man kann ihn in einzelnen Texten lesen, als Lektüregrundlage zu einzelnen historisch sehr spannenden Schauplätzen mit teilweise kuriosen Geschichten, wie historische Figuren versucht haben, diesen Rätsel des Verhaltens näher zu kommen. Man kann den Band aber auch als ein Buch, ein gesamtes Werk verstehen, wo wir beide halt eben der Faszination für das Verhalten nachgegangen sind.
Genau, das ist ein sehr weites Spektrum an Themen, die dort in dem Buch zusammengekommen sind. Sehr verschiedene Disziplinen, wie du gesagt hast, ne? Psychologie, Ökonomie, Kybernetik, Politiken, Big Data und so weiter. Erinnerst du dich eigentlich noch, wie wir zusammen zur Zusammenstellung der Autorinnen gekommen sind?
Ja, das war ja im Jahr 2019. Ich durfte ja hier im Arbeitsbereich Lebenswissen zu Gast sein. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir selbst sozusagen zunächst erstmal imaginiert haben, was müsste in so einem Buch stehen, wenn wir das umsetzen würden. Und dann haben wir überlegt, welche Kolleginnen und Kollegen haben eine jeweilige Expertise, um uns diese Fragen zu beantworten. Das heißt, es handelt sich bei dem Band wirklich ausschließlich um Auftragstexte, also keiner dieser Texte lag schon vorher vor. Wir haben zwar eine Vorarbeit im Rahmen einer Tagung geleistet, die sich bezog aber auf einem Jubiläum eines Biologen, Günther Tembrock. Dort sahen wir erste Ansätze, aber hier sind wir sozusagen nochmal neu ans Werk gegangen und haben eigentlich eine Wunschliste zusammengestellt. Und diese Textarbeit war dann auch sehr intensiv. Also mit fast allen dieser Autoren haben wir uns getroffen. Wir haben wirklich intensive Vorgespräche geführt, die in die Anlage der jeweiligen Textprojekte eingegangen sind und hatten das große Glück, auch während der Entstehung des Bandes, auch gemeinsam mit einer sehr guten Lektorin, Frau von der Stein, Anne von der Stein, an den Texten zu feilen und vor allen Dingen die Texte untereinander sprechen zu lassen. Also die Aufgabe war es ja, dass die Texte jeweils in Sektionen zusammengeführt sind. Und das hat eine sehr dichte Textarbeit mit sich gebracht, wo einerseits besonders auch deine biologiehistorische und philosophische Perspektive, aber auch mein Blick hat eben auf die Medien des Wissens sich sehr gut zusammengefügt haben, glaube ich. Und ich bin sehr zufrieden, trotz dass wir hier nur einen Ausschnitt abbilden konnten, mit der Breite dessen, was wir doch dort zusammentragen konnten.
Mhm. Das ist ja jetzt alles zu einer Einheit geworden, ja. Dieses reiche Feld an Verhaltensthematiken und eingebunden in einen schönen Einband mit einer Zeichnung, die dort zweimal erscheint, einmal vorne, einmal hinten. Weißt du noch, was es sich mit dieser Abbildung auf sich hat? Warum haben wir uns für diese Abbildung entschieden?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass Buch hat einen grauen Hardcover-Einband und das ist nicht ein reines Grau, sondern das imitiert so ein bisschen die Oberfläche von Karton, von Zeichenkarton, von Bastelkarton, einem sozusagen ungefärbten Zustand. Und was sozusagen auf dem Cover zu sehen ist, ist schwarze, schemenhafte Vogelfiguren, die dort vertikal angeordnet sind. Und tatsächlich ist es ein Bildzitat, was wir auswählen durften und die Erlaubnis dafür bekommen haben. Es handelt sich dabei um schematisierte Darstellungen von historischen Vogelattrappen. Und ich will da kurz die Anekdote dazu erklären. In dem Band haben wir danach gefragt, wie an unterschiedlichen historischen Orten zu unterschiedlichen Zeiten sich sowas wie ein Verhaltenswissen herbeigeschrieben, herbeigearbeitet, herbeibeobachtet hat. Und einer der für mich einprägsamsten Momente, das kommt besonders auch aus meiner eigenen Beschäftigung mit der Geschichte der Ethologie, zustande ist eine Szene, die sich in Altenberg bei Wien abgespielt hat in den 1930er Jahren, in dem zum ersten Mal Niklas Tinbergen, ein niederländischer Verhaltensbiologe, mit Konrad Lorenz zusammentraf. Die beiden fasziniert voneinander waren und sich aufmachten, Experimente oder experimentelle Ansätze dafür zu finden, für eigentlich eine systematische und wissenschaftlich valide Erkundung des Verhaltens. Ein Forschungsbereich, der innerhalb der Biologie noch total rätselhaft war. Wir erinnern uns, die 1930er Jahre sind genau erstmal die Zeit, in dem Forscherinnen und Forscher versuchten herauszufinden, ob es denn quantifizierbare, wissenschaftlich valide und vergleichbare Forschungsmethoden gibt in der Untersuchung des Verhaltens. Ein Feld, was zunächst so ein bisschen in schlechten Ruf geraten worden war, weil Zeitgenossen zunächst sich mit der Intelligenz von Tieren beispielsweise beschäftigt haben und zählende Pferde und andere Tiere untersucht haben. Und jetzt ging es halt eben um so ein rigoroses und nachvollziehbares Experimentalsystem. Und was die beiden Biologen gemacht haben, ist im Garten von Konrad Lorenz Jungvögeln, Vogeltieren, Attrappen von Raubvögeln zu präsentieren. An einer Seilwinde zwischen Bäumen aufgespannt wurden abstrahierte Umrisslinien von Raubvögeln präsentiert. Einerseits detailliert, aber bis zu einem Abstraktionsgrad, dass diese Vogelattrappen wirklich nur runde Punkte oder längliche Striche waren, um, und das ist der Clou der Sache, rauszufinden, welche Zeichen in der Umgebung dieser Jungtiere ein bestimmtes Fluchtverhalten, eine Angstreaktion auslösen. Das heißt, Konrad Lorenz und Niklas Tinbergen manipulierten sozusagen an der Umgebung dieser Tiere, um sich in die Umwelt dieser Tiere einzuschleusen und zu verstehen, was sind die Gründe, was sind die Mechanismen, was sind die Kontexte eines bestimmten Verhaltens. Und das führte halt eben zu dieser Bildikone der Verhaltensbiologie, die in verschiedenen Publikationen weitergeführt wurde. Und für uns erschien das eine ziemlich gute Wahl für das Cover, weil es halt erst in mehrerer Hinsicht auf Grundaspekte des Bandes einging. Das ist einerseits die grundsätzliche Feststellung dessen, dass ein Verhaltenswissen seiner Beobachtung, Anschauung und Erzählung nie vorgängig ist. Also es braucht bestimmte Verfahren und Praktiken der Herstellung von Verhaltenswissen, die mit Sichtbarkeiten zu tun haben, die mit Erzählbarkeiten zu tun haben und mit einer bestimmten Narrativität, also eine Art Story, wie Verhalten sich erzählt. Und ja, so kommt es hier zu diesen Vögeln, die übrigens ein bisschen so aussehen, und das sind halt dann doch die 30er Jahre, und ich fand das dann in späteren Texten von Niklas Tinbergen wieder, die sich in Zeitgenossenschaft zu Camouflage-Praktiken im Rahmen des Zweiten Weltkriegs bewegen, wo halt tatsächlich auch im Bereich der Flugabwehr und der Spionage und Gegenspionage halt überlegt wurde, okay, welche Umrissform von welchen Objekten lösen die Information bei dem Feind aus. Und das reflektieren tatsächlich die Zeitgenossen, sodass dieses Bild hier auch abermals den Bereich der Biologie in seiner Tragweite und Ikonografie so ein bisschen übertritt. Und das war uns sehr sympathisch. Und ja, so kommt es zu diesem Cover. Ja. Ich habe jetzt ja schon eben über diese Szene gesprochen und würde gerne halt diesen einen Punkt gemeinsam mit dir vertiefen, Georg, und dich fragen, inwiefern Verhaltenswissen eigentlich immer schon auch mit einem Umweltwissen zusammenhängt. Ich weiß, auch der Umweltbegriff oder das Konzept der Umwelt ist Gegenstand von einschlägiger Forschung und da gibt es auch wunderbare Bücher dazu. Aber könnte man sagen, jetzt aus dem auch eben, was ich gerade geschildert habe, dass Verhaltenswissen auch gleichsam immer Umweltwissen bedeutet? Oder ließe sich das nicht verallgemeinern?
Doch, das kann man bestimmt so sagen. Es gibt da tatsächlich sehr enge Zusammenhänge, auch historische Zusammenhänge. Ernst Haeckel, der Biologe Ernst Haeckel, hat den Begriff der Ökologie geprägt, wie allgemein bekannt ist. Und Haeckel hat sich sehr interessiert für die Systematik der biologischen Teildisziplinen. Und er hat auch das, was dann später Ethologie, also die Verhaltenslehre genannt wurde, auch das hat er benannt in seinem System. Und er hat es genannt Perilogie. Die Perilogie. Die Perilogie betrifft das, was ein Organismus zu dem ihn Umgebenden ausmacht. Also Peri, das, was um den Organismus herum ist, die Physiologie der Beziehungen. So hat er das auch genannt. Beziehungen zur Außenwelt, Relationsphysiologie. Und das macht tatsächlich die Verhaltenswissenschaft aus und das Verhalten allgemein, dass es dabei geht um eine Betrachtung, die das Verhältnis eines Agenten, eines Organismus, eines Lebewesens zu dem ihn Umgebenden betrifft. Also es geht nicht um die internen Beziehungen des Stoffwechsels oder die Wechselwirkung der inneren Organe, sondern es geht um das Verhältnis des Organismus zu seiner Umwelt. Das ist die Perspektive der Verhaltenswissenschaften. Und damit löste sie sich einerseits thematisch, aber auch methodisch von der Physiologie des 19. Jahrhunderts, in deren Tradition sie eigentlich steht, die Verhaltenswissenschaft. Die Physiologie war in der Regel apparativ sehr aufwendig und operierte im Labor. Da ging es um spezifische experimentelle Settings, in denen Teilaspekte von Lebewesen untersucht wurden. Und im Gegensatz dazu ist die Ethologie, die Verhaltenswissenschaft, eben keine Laborwissenschaft, sondern es geht um das ganze Tier, um die Situierung des Tieres in einer spezifischen Umwelt, um ein Repertoire an Verhaltensweisen, das das Tier zeigt und das dieses Verhältnis des Lebewesens zu seiner Umwelt reguliert. Und damit wurde die Ethologie geradezu zu einem Gegenprogramm zum Hauptstrom der Biologie des 19. und eigentlich auch des 20. Jahrhunderts, in dem es immer ging um die Zerlegung des Organismus in kleinere Einheiten und die Reduktion dieser Einheiten auf Mechanismen. Die Verhaltenswissenschaft betont eben im Gegensatz dazu das Integrierte, die Einheit des Organismus im Verhältnis zu einer Umwelt, die auch als ein System erscheint. Jakob von Uexküll, ein baltischer Biologe, der viel in Hamburg gearbeitet hat, hat dazu die Umweltlehre geprägt, so hat er das genannt. Den Umweltbegriff hat er für die Biologie stark gemacht und hat in einigen berühmten Beispielen beschrieben, wie er sich das vorstellt, dieses Verhältnis des Organismus zur Umwelt, zum Beispiel die Zecke, die auf einem Ast sitzt oder auf einem Grashalm und über spezifische Reize der Umwelt, also Buttersäure war seine Vorstellung, dadurch löst sie sich von diesem Biotop, an dem sie sich festhält und gelangt auf ihren Wirt, den sie dann aussaugen kann. Es gab also eine enge Einpassung des Organismus in seine Umwelt und das hat von Uexküll die Umweltlehre genannt. Später in der Kybernetik des 20. Jahrhunderts spielt auch dieser Umweltaspekt eine zentrale Rolle. Organismen sind allgemein beschrieben worden als Regulationssysteme, die über Rückkopplungskreisläufe ihr Verhältnis zur Umwelt regulieren. Günther Tembrock, den du schon erwähnt hast und den du ja genauer untersucht hast, für den war das immer sehr bedeutend, diese Kybernetik. Und in seinen vielen Einführungen in die Verhaltenswissenschaften hat er am Anfang immer seine Schemata gezeichnet, kleine Regelkreise, in denen der Organismus sich auf die Umwelt bezieht und in Rückkopplungsschleifen mit dieser Umwelt verbunden ist. Ich glaube, dass in diesem Umweltbezug auch das Attraktive und Populäre der Verhaltenswissenschaft liegt. Also das ist ja an sich eine sehr populäre Teildisziplin der Biologie. Also viele haben als Kinder vielleicht was von Konrad Lorenz gelesen oder sie haben in Tierfilmen Beschreibungen von Verhalten gesehen. Konrad Lorenz lebte mit seinen Gänsen zusammen, hat sie ins Haus watscheln lassen, ist zusammen mit ihnen im See geschwommen. Es ging also häufig um ein ganzheitliches Miteinander von Mensch und Tier. Und ich glaube, das transportiert auch viele der Sehnsüchte und enthält ein Versprechen von einem Miteinander, was in dieser Verhaltenswissenschaft als einer Lehre, die den ganzen Organismus betrachtet, im Verhältnis zu seiner Umwelt insgesamt ausmacht.
Ich freue mich, dass du in deiner Antwort auf die Frage nach der Umwelt jetzt besonders auf die Tiere eingegangen bist. Unser Band ist ja durchzogen von Tiergeschichten. Es geht aber auch, und das ist das Spannende, um das Verhalten von Maschinen. Und bis hin sogar zu Stoffen. Das ist ein ganz toller Text von Heiko Stoff über Wirkstoffe. Und das heißt, mit dieser Wissensgeschichte des Verhaltens betreten wir das Feld der Human-, Tier- und Technikgeschichte. Und wenn man uns beiden jetzt so zuhört, könnte man doch wirklich die Frage stellen, ob Verhalten überall ist, ob alles auf der Welt sich verhält, wenn es denn sozusagen auch eine Wissenskategorie ist, die nicht nur die belebte Natur meint oder adressiert. Also gibt es sowas wie die Grenzen des Verhaltens? Müssten wir da eigentlich auch jetzt nochmal zurücktreten und sagen, na halt, Momentchen mal, der Verhaltensbegriff gehört eigentlich nicht überall hin. Oder, wenn man jetzt sozusagen asketisch unser Buch liest, verhält sich alles auf der Welt?
Ja, genau. Also weil ich aus der Biologie komme und du dich auch mit Biologen beschäftigt hast, mit Günther Tembrock, könnte der Eindruck entstehen, dass es hier um eine biologiezentrierte und vielleicht sogar zoozentrische Perspektive geht. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben uns ja gerade für die vielfältige Anwendung des Verhaltensbegriffs in sehr unterschiedlichen Bereichen interessiert. Und die Biologie ist nur sozusagen ein Feld darunter. Tatsächlich ist dieser Begriff des Verhaltens vielleicht in populären Kreisen weitgehend verwendet worden als ein Privileg der Tiere und des Menschen. Tiere verhalten sich, der Mensch verhält sich und handelt daneben auch noch, aber viel von menschlichen Aktivitäten ist doch auch Verhalten und lässt sich als Verhalten beschreiben. Und vom Verhalten der Pflanzen und nicht lebender Dinge wurde vielleicht in einem nur eher abgeleiteten und uneigentlichen Sinn gesprochen. Aber wie du schon gesagt hast, enthält unser Band eben auch eine Sektion, die Exzesse des Verhaltens überschrieben ist, vielleicht auch nicht ganz richtig, weil das sind nicht nur Exzesse. Also eine Perspektive, die diese zoozentrische Perspektive sprengt. Diese beiden Beiträge von Judith Weiss und Heiko Stoff rekonstruieren eben die Verwendung, die Thematisierung von Verhalten bei Pflanzen und in der Biochemie, im Verhalten von Krebszellen beispielsweise, die ja auch zu so etwas werden wie sich verhaltende Agenten, weil auch sie ihr Verhalten, also ihre Aktivität zur Umwelt aktiv regulieren. Sie sind auch nicht nur passive Spielbälle, sondern auch Krebszellen passen sich an und optimieren ihre Aktivitäten, Pflanzen ebenso. Insofern ist es auch tatsächlich, gibt es eine lange Tradition, dass man davon spricht, dass auch Pflanzen ein Verhalten zeigen. Es ist also insgesamt ein offenes Konzept, ja, das Verhalten, das sich im Laufe seiner Geschichte in viele verschiedene Felder erstreckt hat und auch viele Felder miteinander in Verbindung gebracht hat darüber, sodass zumindest in der Ausweitung der Rede von Agenten, heutzutage ist ja vieles ein Agent, kann als ein Akteur beschrieben werden. In dieser Perspektive verhält sich auch alles, was als ein Agent beschrieben ist. Es kann auch ein schlafender Polizist auf der Straße sein, der die Autos dazu bringt, langsamer zu fahren. Auch das ist in gewisser Weise, kann man so sagen, eine Verhaltensweise dieser Struktur auf der Straße, die eben Auswirkungen hat auf die Umwelt und auf die Menschen, die diese Straße befahren.
Und aus meiner Perspektive wäre das tatsächlich auch der Ertrag, einer der Erträge des Bandes, genau diese Konjunkturen der Zuschreibung von Verhalten oder sich verhalten können, dass wir das sozusagen versucht haben, mit unseren Autorinnen und Autoren zu historisieren. Ne? Also zu zeigen, dass einerseits überhaupt die Beschäftigung mit dem Verhalten eine Geschichte hat, zeitgeschichtlich flankiert ist, sehr häufig auch politische Grabenkämpfe um Autonomie und Abhängigkeit in diesen Verhaltenskontexten stecken, aber auch, ja, dass es Konjunkturen gibt des Zusprechens oder Absprechens von Verhalten. Also du hast gerade angesprochen, der Akteursstatus, der danach fragt nach Bedeutsamkeit, Wirksamkeit, Wirkmächtigkeit und der Frage auch nach Verantwortung. das hat historische Konjunkturen, ist eingehegt in Konzepte, und da komme ich wieder auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, der Normativität, aber auch der Normalisierung von Verhalten. Nur wenn wir davon ausgehen, dass Verhalten ein Vermögen ist, dann kann das vielleicht auch geformt werden, das kann vielleicht auch präfiguriert, erlernt, verhindert, abgeändert werden. Deswegen bin ich sehr froh über unsere Sektion, die sich mit Psychologie und Verhalten beschäftigt. Da können wir, glaube ich, kurz noch erwähnen. Eine wichtige Auslassung des Bandes ist ja der Bereich Therapie und Verhalten, der ja sehr, sehr prominent an der Grundanlage unseres Bandes steht oder da sich angliedert, nämlich der Frage danach, ob Verhalten überhaupt sowas wie verändert werden kann, was es für Gründe hat und ob diese Gründe in der Situation, in einem Leben, in der Kindheit oder in den Generationen davor liegt. Das finde ich sehr attraktiv, auch in unserer gemeinsamen Beschäftigung, dass wir immer wieder überlegen mussten, auch angelehnt an die Umweltfrage, was sind eigentlich die Größenmaßstäbe, die wir anlegen müssen, um eine bestimmte Verhaltenssituation zu erklären. Ist das heute, die letzte Stunde, die wir hier zusammensitzen, oder ist die Story unseres Verhaltens, geht die schon letztes Jahr oder im letzten Leben los? Wie weit ist die Linse der Kamera aufzuziehen, um ein Verhalten erklären zu können? Und das war eben spannend zu sehen, wie historische Protagonisten und Protagonisten das jeweils gedacht haben. Und das ist dann nicht nur eine epistemische Fragestellung, sondern eben auch eine politische Fragestellung. Und vielleicht können wir zum Abschluss bei diesem Punkt noch mal kurz verweilen, nämlich uns mit dem Politischen das Verhalten zu beschäftigen, so wie es hier immer wieder im Band auftauchte.
Genau. Also was würdest du denn sagen? Was ist die Stellenwert des Politischen in diesem Band?
Ja, dann versuche ich eine erste Antwort, und die ist nicht einfach. Also es kommt natürlich jetzt darauf an, wie man das Politische versteht. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass eine der Grundfragerichtungen, wenn man sich mit dem Verhalten beschäftigt, ja danach ist nach der Verantwortlichkeit, nach dem Grund, nach dem Auslöser, nach dem Kontext eines Verhaltens. Und je nachdem, wie das dann erklärt ist, ne, gibt es je nach Verhaltenskonzept natürlich eine Art Konsequenz für die soziale Gemeinschaft, die dadurch berührt ist. Und das ist ja das Spannende an dem Verhalten, das ist eine intraindividuelle Lebensäußerung, die geschieht immer zwischen mindestens zwei Subjekten, ob nun belebt oder unbelebt. Das heißt, es ist wirklich eine per se soziale Wissenskategorie. Und in dem Sinne ist sie politisch, als dass ich natürlich da die Strukturierung, die Regeln, die Vorhersehbarkeiten von sozialen Gefügen natürlich danach ausrichten, je nach Verhaltenskonzept. Das wäre sozusagen eine Antwort auf die Frage nach dem Politischen. Im ganz Konkreten, wenn man jetzt aber nach konkreten Politiken des Verhaltens sucht, zum Beispiel Mieke Roscher hat das in ihrem Text zum Zusammenhang der Tierpsychologie von Werner Fischel mit der Ausbildung von Hunden für den Wehrdiensteinsatz im Zweiten Weltkrieg gemacht und auch in ihrer neuen Monographie zur Zucht und Zähmung weitergeführt und ausgefaltet, dann geht es da nicht nur um das grundsätzlich Politische des Verhaltens, sondern um ganz konkrete ideologische, anthropologische Zuschnitte von auch biologischen Verhaltenskonzepten, die zur Durchsetzung von bestimmten ideologischen Zielen benutzt werden. Das heißt, es gibt nicht nur eine basale politische Grundierung von jeglichem Verhaltenswissen, sondern es geht um zweiten Verständnis des Politischen, auch um ganz konkrete Instrumentalisierungen von verhaltensbiologischer Forschung, aber auch in anderen Bereichen anthropologische Zuschnitte, die sich ein bestimmtes Verhalten nicht nur herbei wünschen, sondern es sogar zurichten, intendieren.
Ja, genau. Es gab ja wahrscheinlich immer ein bestimmtes Interesse, ökonomisches oder politisches Interesse, einerseits an den Ergebnissen der biologischen Verhaltenswissenschaften, weil sie versprochen haben, die Tätigkeiten von Menschen im Hinblick auf bestimmte Ziele zu beeinflussen oder zu lenken, und andererseits dann eben selbst einzugreifen, also bestimmte Lenkungen vorzunehmen, ne? Also meinetwegen bestimmte politische Ideale durch die Beeinflussung, durch die Strukturierung der Umwelt, die dann rückwirkt über das Verhalten auf die Motivlagen der Personen oder im Konsumverhalten, ne? Das berühmte Nudging, also das so hinter den eigentlichen Bewusstseinsstrukturen von Menschen das Verhalten, das Kaufverhalten beeinflusst wird im Hinblick auf ökonomische Interessen. Also das ist, gibt es sicher enge Verknüpfungen von politischen und ökonomischen Interessenlagen mit Verhaltenswissenschaften und mit Verhaltensbeeinflussungen.
Sodass wir eigentlich hier eine Verunsicherung eigentlich vorgenommen haben, entgegen des Satzes, so bin ich eben oder so ist der Mensch eben, so ist das Tier eben oder so ist der Markt eben oder so ist, also ich, welche Wissenskategorien man da jetzt finden könnte, sondern dass wir eigentlich versucht haben zu zeigen, dass es sowas wie den Verhaltensurgrund nicht gibt, sondern eben, dass es lohnenswert ist zu schauen, unter welchen Bedingungen, vielleicht auch gesellschaftspolitischen Konfliktlagen. In meiner eigenen Forschung ist es ja die Zeit nach 1945, wo sich die Schuldfrage stellt und Biologinnen und Biologen antreten, die moderne Verhaltensforschung zu begründen. Hier in Berlin ist es unter Zuhilfenahme von Füchsen. Und natürlich sollen da jetzt mal grundsätzlich biologische Wirkmechanismen erklärt werden, aber eigentlich geht es ja darum, und das merke ich in den Texten implizit und explizit immer wieder, die Verantwortungs- und Schuldfrage zu stellen und die Frage danach nach Freiheitsgraden des Verhaltens zu stellen. Und das wäre mein Wunsch, wenn es denn gelänge, der Wunsch an die Leserin, dass sie sich inspiriert fühlen, genau diesen Satz, so bin ich eben, neu zu denken und zu hinterfragen. Vielen Dank dir, Georg.
Ja, dir auch, Sophia. Schönes Gespräch, fand ich.